Als Schriftlesung hören wir für den heutigen Gottesdienst Offenbarung 3, die Verse 14 bis 20. Offenbarung 3, 14 bis 20 hatten wir ja kürzlich auch erst als Predigtext. Und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe: Das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest, und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird, und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich, so sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Ich bete noch mit uns. Ja, himmlischer Gott und Vater, wir danken dir, dass wir diesen wunderschönen Sonntagmorgen in der Gemeinschaft mit dir und miteinander, mit lieben Geschwistern verbringen dürfen. Danken dir, dass wir auch in diesen Zeiten bewahrt sind von deiner Güte und Wahrhaftigkeit in all diesem Bösen. Danken, dass wir auf dein Wort hören dürfen, dass du uns Wegweisung gibst. Auch die Mahnung, auch in besonderem am heutigen Sonntag, sehr intensiv, mit Ernst und nötiger Ruhe auf dich und dein Wort zu hören, es wirklich zum leitenden Maßstab unseres Lebens zu machen und sein zu lassen und wirklich von dir und deinem Wort geleitet und getragen, dieses Leben zu leben und der Ewigkeit bei dir entgegenzugehen. Wir loben und preisen dich und segne mit uns auch alle, die zu Hause mit zuhören und zuschauen. Amen. Und dann gebe ich an dieser Stelle weiter an Bruder Siegfried Schoch. Und räumen hier aber noch den Arbeitsplatz für ihn.
Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ja, ihr Lieben, auch ich möchte euch heute Morgen recht herzlich begrüßen. In meinem Namen natürlich, aber auch im Namen der Gemeinde in Massenbach, von der ich herkomme. Und auch im Namen von meiner Frau, der es ja nicht immer so gut geht und die jetzt auch nicht hier sein kann. Ja, ihr Lieben, das Thema seht ihr ja hier schon, zwei ungleiche Schwestern. So, jetzt müsste es für alle sichtbar sein, zwei ungleiche Schwestern. Ich lese den Predigttext, der steht in Lukas 10, die Verse 38 bis 42. Und da heißt es: Es begab sich aber, da sie weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf in ihr Haus, und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria, die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen, und sie trat hinzu und sprach: Herr, fragst du nicht danach, dass meine Schwester mich lässt alleine dienen? Sage ihr doch, dass sie es auch angreife. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe, eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll ihr nicht genommen werden. Ja, ihr Lieben, zwei ungleiche Schwestern. Die eine hat immer den Putzlappen in der Hand, die andere die Bibel. Und da gab es sicher immer wieder Zoff und Streit. Und bei diesen Schwestern wohnte noch ihr Bruder, der Lazarus, der ist früh gestorben. Wenn ich jetzt böse wäre, würde ich sagen, kein Wunder bei diesen Schwestern, aber wir wissen ja gar nicht, woran er gestorben ist. Martha und Maria, die biblische Erzählung ist nur ganz kurz, aber sie lässt uns nicht kalt. Ich bin seit 35 Jahren in der Gemeindepraxis als Gemeindeleiter und Ältester in Massenbach tätig. Und von daher, wenn ich diese Geschichte höre, dann ist das immer etwas zwiespältig für mich. Auf der einen Seite die dienende Martha, was wäre denn unsere Gemeinde ohne die Marthas? Auf der anderen Seite wird aber die Maria gelobt. Diese Geschichte lässt uns nicht kalt. Und wenn ich diese Geschichte höre, dann sehe ich vor meinem geistigen Auge die Maria, die Wohnung der Maria und der Martha. Ich sehe die fleißige Maria, sie steht in der Küche, rührt in einer Schüssel, sie macht gerade ein leckeres Essen. Und während sie so mit dem Rührlöffel in ihrem Essen rührt, blickt sie sich mal um und wirft einen Blick ins Wohnzimmer. Da sitzt Jesus unter seinen Füßen, die Maria, und hört gebannt zu. Die macht sich's leicht, murmelt da die Martha vor sich hin. Jesus ist auch der Gast von mir, nicht nur von mir, sondern auch von Maria. Aber ich muss mir alleine die Füße ausreißen, damit alle gut versorgt sind, und die lässt sich's gut gehen. Ich würde auch gern mehr davon mitkriegen, was Jesus erzählt, aber schließlich muss ja auch die Arbeit gemacht werden. Wir können verstehen, dass dann der Martha irgendwann der Kragen platzt und sie kommt mit dickem Hals und rotem Kopf zu Jesus und sagt, kannst du nicht auch mal bitte meiner Schwester sagen, dass sie auch mal was für dich tun könnte? Schließlich stehe ich schon den ganzen Mittag in der Küche. Ja, was sagen wir dazu? Eigentlich müssten wir doch der Martha recht geben. In der Gemeinde ist es eine große Bereicherung, wenn viele Martha-Typen mit anpacken, dass alles rund läuft. Und in einer Gemeinde, wo die Martha-Typen unterwegs sind, da ist es eigentlich eine freundliche und liebenswerte Gemeinde. Ihnen verdankt es die Gemeinde, wenn alles gut, richtig und rund läuft. Und ihr Dienst ist von menschlichem Einsatz geprägt. In Marthas Arbeitszeugnis würde sicher stehen, sie sah die Arbeit und wusste sie in rechter Weise anzufassen oder so ähnlich. Ein dickes Lob. Und die Martha hat sich ja eigentlich dieses Lob verdient. Aber jetzt haben wir ein kleines Problem. Was sagt denn Jesus zu dieser Geschichte? Warum kommt denn jetzt die Martha so vergleichsweise schlecht weg? Also einmal ist es nicht besonders höflich. Man sitzt, lädt sich einen Gast ein und die Gastgeber verziehen sich in der Küche und der Gast sitzt allein im Wohnzimmer. Da ist es besser, sich mit dem Gast zu beschäftigen, als mit dem Putzlappen drum zu wedeln, zumal wenn der Gast Jesus heißt. Die Geschichte ist aber auch eine Frage der Prioritäten. Was ist wichtiger? Und sie stellt die Frage, was ist jetzt gerade dran? Aber klar ist auch, man würde der Geschichte nicht gerecht, wenn man Martha und Maria gegeneinander ausspielen würde. Ich habe euch heute zwei Punkte mitgebracht. Ich weiß, nach der klassischen Predigtlehre sollte eine Predigt eigentlich drei Punkte haben, aber ich habe jetzt nur zwei Punkte. Und es sind auch keine echten Punkte, die den Text gliedern, sondern es sind zwei Sichtweisen auf diesen Text. Das eine ist erstens Gemeindetypen, Martha und Maria, und zweitens Menschentypen, Martha und Maria. Gehen wir es mal an. Die Gemeinde ist ja dem Artikel nach weiblich, und im Neuen Testament wird die Gemeinde auch durch das Bild der Braut sinnbildlich dargestellt. Darum sei es mir gestattet, Martha und Maria für Typisierungen von Gemeinden zu verwenden. Die Gemeinde oder vor allem auch die Kirche von heute ist ganz klar Martha-Kirche. Diakonie, Dienst am Nächsten wird groß geschrieben, soziales Engagement. Es geht um Einsatz für andere, um Mitmenschlichkeit, um Kampf gegen das Elend der Welt. Das ist die Kirche von heute, ganz klar Martha-Kirche. Und dass der Maria-Teil in der Kirche, das ist derjenige, der immer weiter abstirbt. Auch Martha wollte ja Jesus betreuen. An dieser Haltung ist ja eigentlich nichts Falsches. Wir sollen uns wie Jesus um Kranke, Lahme und Blinde kümmern. Wir sollen ihnen helfen, ihnen das Leben leichter zu machen. Wir sind dazu da, um uns auch um die Außenseiter der Gesellschaft zu kümmern, auch um die, die sich selber ausgeschlossen haben. Jesus hat einmal gesagt, was wir einen dieser Geringsten getan haben, haben wir für Jesus getan. Jesus selbst war ja menschlich gesehen sehr arm. Er hatte keine Yacht, kein eigenes Haus, noch nicht mal ein eigenes Bett. Er ist nicht im Bett geboren und ist auch nicht im Bett gestorben. Er war arm und einfach. Er suchte die Sünder, die Verlorenen, die Armen und die Schwachen, und darin sollen wir ihm folgen. Und weil wir Jesus lieben, sind wir dazu da, auch als Gemeinde zu den Sündern, den Verlorenen, den Armen und den Schwachen zu stehen. Und Martha steht schon für diese Ausprägung, und darin kann sie uns ja auch ein Vorbild sein. Sie repräsentiert eben eine Gemeinde, wie wir sie heute so gerne haben möchten. Das ist auch eine Gemeinde, die den Regierenden sehr sympathisch ist. Wenn du von Mitmenschlichkeit, Humanität, Diakonie redest. Das hören die Politiker und Medien heute sehr gerne. Und einer solchen Gemeinde wird niemand nachsagen, sie sei altmodisch. Nein, die ist progressiv und modern. Nur jetzt muss ich leider etwas Wasser in diesen modernen Wein gießen. Eine solche Kirche oder Gemeinde funktioniert mühelos auch ohne Jesus. Da werden Randdinge zu Hauptsachen und dann wird aus der Jesus-Nachfolge eben nur noch christlich-soziales Engagement. Das verselbstständigt sich irgendwann, man verliert Jesus aus dem Blick und das Evangelium wird zum Sozialevangelium. Und das Sozialevangelium, das habe ich schon häufig mitgekriegt, das funktioniert auch ohne Jesus. Wenn etwa die Diakonie Beratungsscheine für Abtreibungen ausstellt, dann ist das ein Evangelium ohne das Wort Gottes. Das kann man, glaube ich, sagen, ohne dass man jetzt irgendjemand unfair angreift. Oder wenn viele Kirchen oder Gemeinden inzwischen homosexuelle Paare segnen, dann kann ja die Bibel nicht mehr hoch im Kurs stehen. Und wenn wir an Bestrebungen von christlichen Kirchen denken, alle Religionen zu einer Einheitsreligion zu vereinigen, dann heißt die Alternative am Ende noch nicht mal Maria oder Martha, sondern Braut Christi oder Hure Babylon. Wir haben eben das Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea, den Text gehört. Das ist das letzte dieser 7 Sendschreiben. Für mich stehen diese Sendschreiben auch für Epochen der Kirchengeschichte. Ich würde aber für diese Ansicht nicht streiten. Wer es anders sieht, kann es gern tun. Aber für mich stehen diese Sendschreiben auch für Epochen in der Kirchengeschichte. Diese Ansicht gibt es übrigens seit dem Mittelalter. Und heute, in der Endzeit, sind wir bei der Gemeinde Laodicea angekommen. Und die Endzeitgemeinde Laodicea ist, wie wir es gehört haben, eine lauwarme Gemeinde, die, und jetzt entschuldigt bitte den Ausdruck, die Jesus ankotzt. Ich will dich ausspeien aus meinem Mund, sagt Jesus. Das ist das schlimmste Urteil, das man, glaube ich, über eine Gemeinde hören kann. Alles in der Gemeinde ist eine lauwarme, ungenießbare Pampe. Was hat denn Jesus gemeint mit diesem lauwarmen Christentum? Na was wohl? Ein bisschen Religion, ein bisschen Jesus, ein bisschen Hingabe, ein bisschen Gebet, ein bisschen soziales Engagement, von allem ein bisschen der Glaube als eine Art Hobby, das Abwechslung in mein Leben bringt. Ein wohltemperiertes Christentum stört niemand, eckt nirgends an. Besser kann man, glaube ich, die Gemeinde der Endzeit nicht beschreiben. Ein bisschen Spiritualität, ein bisschen Esoterik, ein bisschen christliche Liturgie, ein bisschen christliche Überzeugung. Das ist die Kirche der Endzeit. Eine laue Christenheit, erfasst vom großen Abfall in der Endzeit, von der Thessalonikerbrief spricht. Man stellt sich die Gemeinde Laodicea immer so als Ort des Bösen vor. Also ich bin ja schon lange, komme schon lange in christliche Kreise. Ich wurde schon als Kind von meinen Eltern in christliche Versammlungen mitgenommen. Und wenn ich da etwas gehört habe von Laodicea, dann habe ich mir lauter finstere Gesellen da irgendwie vorgestellt. Nö, die waren gar nicht so. Das waren wahrscheinlich freundliche Menschen, humanistisch gesinnt, offen für alles Edle und Schöne. Man hat bei Ausgrabungen in Laodicea auch eine schöne Kirche gefunden mit einem Taufbecken, das von 2 Seiten Zugang hatte. Die Säulen waren mit christlichen Symbolen verziert. Laodicea war nicht vergleichbar mit Sodom und Gomorra. Keine Orgien, keine sexuellen Ausschweifungen, nichts dergleichen. Toleranz, weltoffen. Und in der Endzeit, wo sich alles zuspitzt, wo das Kommen des Herrn bevorsteht, da beobachten wir heute eine unheilvolle Kombination von Sodom, das sind die Tage Lots, und Laodicea. Auf der Sodom-Seite die geradezu unheimlichen sexuellen Ausschweifungen, Perversionen, auf der Laodicea-Seite der geschliffene Humanismus. Aber gerade dieser tolerante Humanismus, der keine endgültigen Wahrheiten mehr kennt, ist der Totengräber des Glaubens, nicht die Sodom- und Gomorra-Nummer. Die beiden Linien, Sodom und Laodicea, laufen bei uns parallel ab. Auf der einen spitze es zu und personalisiere es. Auf der einen Seite der junge Mann, der an Sexpartys teilnimmt, auf der anderen Seite der pensionierte Studienrat, der uns in geschliffenem Deutsch erklärt, dass es viele Wege zu Gott gibt und dass man die Bibel natürlich nicht wortgetreu auslegen darf. Ich denke, ihr könnt langsam verstehen, dass Jesus in unserem Text Maria und ihre Art zu dienen viel höher einschätzt als Martha und ihren Einsatz. Warum wird sie gelobt? Was hat sie denn getan? Menschlich gesehen nichts. Sie sitzt einfach nur da und hört zu. Aber die entscheidende Frage ist, wem hört sie zu? An dieser Stelle wird der Akzent gesetzt, auf den es allein ankommt. Maria hört Jesus, unserem Herrn, zu. Und dazu hatte Martha bei all ihrem Fleiß und bei all ihren Werken kaum Zeit. Sie war ständig in Bewegung, sie hat sich in Aktivitäten erschöpft. Und was bedeutet das auf die Situation der Gemeinde übertragen? Das Hören auf Jesus vollzieht sich für uns im Lesen und Hören der Heiligen Schrift, auf die Predigt, die Auslegung, im Nachdenken darüber und im Gebet. Für viele mag das unmodern klingen, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass Marias Haltung und ihre Art der Nachfolge bei Jesus den Vorzug hat. Wie gesagt, es ist eine Frage der Prioritäten. Zuerst kommt das Hören auf das Wort, das Fragen nach dem Willen Gottes, das Gebet und dann erst kommt das Tun. Bei Jesus kann man dieses Prinzip beobachten, bevor er seine Wunder geschehen ließ, bevor er im Dienst an seinem Nächsten aktiv wurde, hat er sich immer wieder von den Menschen zurückgezogen, um mit seinem Vater zu reden, auf ihn zu hören. Er ließ sich zuerst Kraft von Gott schenken und erst dann ging er zu den Menschen und setzte sich für sie ein. Die geistliche Motivation in der Diakonie kommt aus der Kraft des Gebetes und des Wortes. Jesus hat immer beides miteinander verbunden. Wenn er die Kranken geheilt hat, sprach er mit ihnen meistens auch über ihre Gottesbeziehung. Er sagt zum Beispiel zu dem Gelähmten, nicht nur steh auf, nimm dein Bett, geh heim, sondern zuerst einmal, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das hatte Priorität vor der Heilung. Hören auf Jesus, das ist das Wichtigste. Bei der Gemeinde Laodicea war es ja offenbar so, da stand Jesus vermutlich vor der Tür, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ich weiß, dass das natürlich schon auf die Person bezogen ist, aber das Sendschreiben ist ja an die Gemeinde gerichtet, deshalb darf ich ja auch Laodicea als Gemeinde nennen, bei der Jesus vor der Tür stand. Siehe, ich stehe vor der Tür. Jesus schätzt den Glauben eindeutig höher ein als die Tat. Und dieser Maßstab gilt auch für uns als Gemeinde. Nicht menschliches Tun bildet das Fundament, sondern der gekreuzigte, der auferstandene Herr. Und darum ist das praktische Handeln, das natürlich daraus folgen muss, nur im Hören auf das Wort Gottes möglich. Das Hören auf Jesus ist nach unserem Text wichtiger als das Tun selbst. Ich weiß, für viele klingt das jetzt relativ schrill und wenn ein Gemeindepraktiker, wie ich das sage, der viele Jahre Erfahrung in den unterschiedlichsten Situationen bis zur Corona-Krise eben hat, dann kann ich nur sagen, ja, das Hören auf das Wort Gottes ist wichtiger als das Tun. Also ich wiederhole mich nochmal, es geht mir nicht darum, Maria gegen Martha auszuspielen. Es geht um Prioritäten, um zeitliche Priorität, das Hören kommt vor dem Tun. Und es geht um qualitative Priorität, das Hören auf Jesus ist wertvoller als fromme Werke. Ich wiederhole mich nochmal, schon klar, wir brauchen auch die Martha, sonst würden unsere Gemeinden zusammenbrechen. Wir haben vor kurzem in Massenbach unseren Gottesdienstraum renoviert. Das hätten wir nicht geschafft ohne unsere Marthas, die in diesem Fall eher männlich waren. Aber wir hätten das nicht geschafft ohne Brüder, die da angepackt haben. Und es war, ich habe auch im Rahmen meiner Möglichkeiten mitgeholfen. Es war schön zusammenzuarbeiten und schön auch die Gemeinschaft bei der gemeinsamen Arbeit zu erleben. Die Maßstäbe aber müssen stimmen. Wichtiger als die Renovierung des Gottesdiensthauses ist das innere Haus, ist die innere Kapelle sozusagen. Das innere Haus, der inwendige Mensch, ist wichtiger als die äußere Kapelle, auch wenn ich das nicht herabsetzen will. Jesus sagt am Ende dieser Geschichte, Maria hat das bessere Teil erwählt. Das heißt nicht, dass das Martha-Teil schlecht ist. Wenn wir in der Bibel lesen, dass eine Sache besser oder größer ist als andere, dann ist die Sache nicht gleich schlecht. Paulus sagt zum Beispiel im 1. Korinther 7, so sinngemäß, nicht heiraten ist besser als heiraten, sagt er. Aber das heißt nicht, dass jetzt heiraten gleich schlecht ist. Paulus sagt eben, nicht heiraten ist besser, weil du da mit dem Herrn sozusagen besser dienen kannst. Aber heiraten ist deshalb noch lange nichts Schlechtes. Es geht um Prioritäten. Was Jesus sagt, ist, Maria hat die Prioritäten besser geordnet als Martha. Ein österreichischer Werbespruch, ich fahre öfters mal oder war früher öfters mal in Österreich, heißt gut, besser, gösser. Das heißt doch, andere Biere sind auch gut, auch wenn dem Werbespruch zufolge gösser besser ist. Ohne die Marias wären wir letztlich bloß eine Gemeinschaft von Humanisten. Ich spitze zu, praktische Arbeit ist keine Alternative zum Beten. Wer vor lauter praktischer Arbeit keine Zeit mehr zum Beten hat, der sollte mal sein Glaubensleben überprüfen. Es gilt aber auch umgekehrt, wenn praktische Arbeit gefragt ist, kann ich mich nicht mit der Bemerkung, Beten ist wichtiger, vom Acker machen. Und das bringt mich dann zum zweiten Punkt. Menschentypen, Martha und Maria. Kürzlich habe ich den Satz gelesen, das ist aber nur eine Binse, Arbeit ist nicht alles. Was passiert denn bei denen, die bloß arbeiten oder wie es auf Neudeutsch heißt, bei den Workaholics? Alles dreht sich bloß noch um Arbeit, sodass man selbst ins Rotieren kommt. Wer nur noch Arbeit kennt, bei dem haben sich die Prioritäten bedenklich verschoben. Ging es unserer Martha wirklich so? Hat sie sich nur noch um Reissuppe, Rinderbraten, Rüben, Rosinen gekümmert, aber nicht um ihren Gast? Hat sie vor lauter Schaffe das Wesentliche nicht mehr wahrgenommen? Vielleicht geht es manchem Familienvater so. Ich weiß das, weil ich selbst einmal ein junger Familienvater war, auch wenn ich heute schon etwas in die Jahre gekommen bin. Er kniet sich in die Arbeit rein, um seiner Familie ein gutes Leben zu ermöglichen, das Haus abzuzahlen. Und irgendwann bemerkt er, meine Familie leidet mehr darunter, als sie sich daran freut. Spätestens, wenn die Kinder sagen, Papa, du bist ja nie da. Einer meiner Kinder hat mal zu mir gesagt, und das hat mich schwer getroffen, weil ich auch noch in der Gemeinde engagiert war, Papa, du hast für alles Zeit, für die Gemeinde, für deine Arbeit, nur für mich nicht. Das hat mich sehr getroffen. Und ich habe gedacht, ich glaube, ich muss etwas ändern. Die Arbeit hat den Papa oft einfach verschluckt. Es gibt ja die doppelbödige Formulierung, er geht in seiner Arbeit auf. Das kann auf der einen Seite bedeuten, er mag seine Arbeit und tut sie gern. Es kann aber auch bedeuten, er verschwindet in seiner Arbeit. Schauen wir uns einmal auf die Maria. Die Schwester unserer fleißigen Martha, sie sitzt zu Jesu Füßen, hört seiner Rede zu, während Martha sich in der Küche abrackert. Kannst du dich im Gedanken mit dazu setzen, neben die Maria? Kannst du es aushalten, da zu sitzen und gleichzeitig im Augenwinkel zu sehen, wie die Martha nebenan schwitzt und schuftet? Oder kriegst du ein schlechtes Gewissen dabei? Also Hand aufs Herz. Wir würden doch selbst lieber aufstehen und der dienenden Martha ein bisschen helfen. Wenn dir es genauso geht, dann rührt sich eben wieder die Martha in deinem Herzen. Maria ist jedenfalls aus einem anderen Holz geschnitzt. Sie bleibt sitzen, sie hört Jesus zu, sie hat erkannt, es ist eine einmalige Chance, Jesus ist auf der Durchreise, kommt bestimmt nur dieses eine Mal zu Besuch. Das muss ich ausnutzen. Sie hat viele Fragen an das Leben, Fragen an Jesus, von ihm erhofft sie sich viel. Ein Grund, warum wir so wenig von der Fülle Jesu erleben im Alltag ist, weil wir anders als Maria, und da kann sich jeder mal selbst Gedanken machen, anders als Maria nicht wirklich Sehnsucht nach Jesus haben. Haben wir wirklich diese Sehnsucht nach Jesus so wie die Maria? Ein Evangelist hat einmal gesagt, und das habe ich mir gemerkt, viele Menschen suchen nach Gott wie nach einem 50-Cent-Stück, das man verloren hat im Schnee. Du gehst von deinem Auto zu deinem Haus, merkst, du hast 50 Cent verloren. Du gehst zurück, es schneit, es ist kalt und windig, schaust 30 Sekunden lang, ob du die 50 Cent wieder findest und wenn nicht, es geht ja auch ohne die 50 Cent, was sind schon 50 Cent? So suchen viele Jesus. Gleiche Situation, aber jetzt hast du nicht 50 Cent, sondern 5000 Euro verloren. Wie lange wirst du die suchen? Auch nur 30 Sekunden? Das glaube ich nicht. Das wird eine lange und intensive Suche, auch wenn inzwischen ein Schneesturm aufkommt. Du suchst trotzdem weiter. Leider suchen viele Christen Jesus bloß wie so ein 50-Cent-Stück und der Rest ist frommer Betrieb. Ich sage das nicht, um irgendjemand anzuklagen, das habe ich bei mir selbst dann festgestellt. Und klar, zuhören ist eine Tätigkeit, die den ganzen Menschen in Anspruch nimmt und zwar so, dass es Kraft kostet. Wer das Zuhören für eine Bequemlichkeit hält, ich glaube, der hat noch nie richtig zugehört. Konzentriertes Zuhören kann manchmal ganz schön anstrengen. Maria setzt dir die Prioritäten, sie will die Gelegenheit der Stunde nutzen, die Arbeit in der Küche ist ihr egal, das kann warten. Sie weiß, erst ist die Begegnung mit Jesus dran und Jesus gibt ihr mit ihrer Entscheidung recht, Maria hat das gute Teil erwählt. Maria hat in den Augen Jesu das Richtige getan, aber zugleich zieht sie sich unsere kritischen Blicke zu. Wir sind es ja, die fragen, Mensch Maria, hättest du nicht deiner Schwester helfen können? Das Nichtstun der Maria wird von uns kritisch hinterfragt. Wer dagegen fleißig arbeitet, der muss sich nie hinterfragen lassen. Das ist immer okay. Da fragt niemand, betest du auch mal, liest du im Wort Gottes, sondern das wird irgendwie nicht in Frage gestellt. Ich tue ja was, damit kann ich mir die meisten Fragen vom Leib halten. Und der schlimmste Vorwurf, den man jemand machen kann, ist, der tut ja nichts. So lastet ein enormer Rechtfertigungsdruck auf vielen Menschen, ein Druck, den wir uns oft selbst auferlegen. Egal was, ob es sinnvoll ist oder nicht, Hauptsache ich tue irgendwas. Aber hier ruft Jesus Halt. Ich muss mein Dasein nicht durch Handeln rechtfertigen. Gottes Zuwendung gilt mir vorbehaltlos, unabhängig, ob ich mich als tüchtig, fleißig oder genial präsentieren kann. Mein Wert, Gottes Wertschätzung, ist unabhängig von meiner Leistung. Darum bin ich auch als Kranker, als Alter oder auch als Behinderter genauso hoch geachtet, egal ob ich etwas leisten kann oder nicht. Im Psalm 8, Vers 4 bis 6 lesen wir, ich bestaune den Himmel, das Werk deiner Hände, den Mond und alle Sterne, die du geschaffen hast. Wie klein ist da der Mensch, wie gering und unbedeutend, und doch gibst du dich mit ihm ab und kümmerst dich um ihn. Ja, du hast ihm Macht und Würde verliehen, es fehlt nicht viel und er wäre wie du. Gottes Maßstab ist anders als unsere Maßstäbe. Maria ist ja beispielhaft. Sie hat sich freigemacht vom Erwartungsdruck, etwas tun zu müssen. Und sie hat erkannt, was jetzt dran ist, Jesu zuzuhören. Maria und Martha, die beiden ungleichen Schwestern, wohnten zusammen in einem Haus. Und ich glaube, solche zwei Schwestern wohnen auch in unseren Herzen. Die Martha, sie wird angetrieben von der Nächstenliebe, von einem Arbeitseifer. Sie hat Freude, etwas zu schaffen, anderen etwas Gutes zu tun. Und sie hofft insgeheim auch darauf, gelegentlich dafür ein Dankeschön zu hören. Und die Maria in mir, sie ist bedächtiger, sie überlegt, bevor sie handelt, sie sucht den Kontakt mit Gottes Wort, blättert in der Bibel, sucht dort die Antwort auf ihre Fragen und sie hat ein Gespür für den richtigen Moment zum Handeln. Und wie auch der biblischen Erzählung bleibt in mir die Spannung der zwei Schwestern unaufgelöst. Wir können nicht beiden Schwestern zugleich gerecht werden, da gibt es immer Streit. Wenn ich mal handle, wenn ich glaube, alles richtig gemacht zu haben, dann sagt die Maria, hey, behalte das Ziel im Auge, verlier dich nicht im Wursteln und Schaffen. Und wenn ich da sitze und mir Ruhe gönne, im Gebet und in der Bibel Kraft schöpfen will, dann gibt mir manchmal die Martha einen Stoß in die Rippen. Könntest du nicht einmal auch den anderen unterstützen? Du darfst die praktische Arbeit nicht nur anderen überlassen. Hast du kein schlechtes Gewissen? Im Streit dieser Schwestern ist es gleichwohl hilfreich, sich an Jesu Worte zu erinnern. Er hat keinen Kompromiss zwischen beiden gesucht. Nein, er hat sich deutlich auf die Seite der Maria gestellt. Martha, Martha, du machst dir viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Ich schließe mit dem Lied, zitiere das Lied, das wir vorhin gesungen haben, weil das sehr schön diese beiden Schwestern und diese Geschichte wiedergibt. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn ich ziehe es aller Habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? mir ist nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Und dann die zweite Strophe, Halleluja, ja und Amen. Herr, du wollest auf mich sehen, dass ich mög in deinem Namen fest bei deinen Worten stehen. Lass mich eifrig sein, beflissen, dir zu dienen, das ist die Martha, dir zu dienen, früh und spät, und zugleich zu deinen Füßen sitzen, wie Maria tat. Amen. Wir wollen nun zusammen beten, ich bete noch mit uns. Herr Jesus Christus, du bist groß und wunderbar und herrlich. Du bist der Schöpfer Himmels und der Erden, und dennoch sind wir Menschen dir nicht egal. Du bist herabgekommen, bist den untersten Weg gegangen, hast dich verspotten lassen, hast dich anspucken lassen, aus einem einfachen Grund, weil du uns geliebt hast. Und Herr Jesus Christus, schenkst doch, dass wir diese Liebe dir gegenüber erwidern, dass wir auf dich hören, dass wir dein Wort hören, dass wir mit dir im Gebet reden und dass wir auch das, was wir gehört haben und das, was wir gelesen haben und das, was wir im Gebet mitbekommen haben, auch in die Praxis umsetzen. Jesus, du willst, dass wir nicht nur Hörer des Wortes, sondern auch Täter sind, aber auch hier kommt das Hören vor der Tat. O Herr, schenkst, dass wir immer auf dein Wort hören, aber dass wir auch das Gehörte in die Tat umsetzen. Jesus Christus, schenkst, dass uns die beiden Schwestern, Martha und Maria, als Beispiel dienen, auch was die richtigen Prioritäten sind, dass das Hören vor dem Tun kommt. Herr, das schenk uns und mach uns dazu auch bereit, die Konsequenzen zu ziehen. Und Herr Jesus Christus, so bitte ich dich nun für diesen ganzen Tag. Herr, segne, behüte alle, die hier sind und auch zuhören. Schenk ihnen einen schönen Tag, gib ihnen Freude am Tag, wende Schaden von ihnen ab. Jesus Christus, und du kannst auch schenken, dass ja diejenigen, die krank sind, gesund werden, wenn es dein Wille ist, du kannst schenken, Herr Jesus Christus, dass diejenigen, die geistlich krank sind, wieder zurechtfinden, den Weg mit dir gehen, die lau geworden sind. O Herr, lass sie nicht in Ruhe, sondern wirke in ihnen, dass sie wieder ganz dir nachfolgen. Jesus Christus, wir bitten dich deshalb, segne uns weiterhin, setze uns zum Segen. Und nun wollen wir das Gebet sprechen, das du uns selbst gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir bitten noch um den Segen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.